Premiere bei SkiQ. Wir haben euch ja schon erzählt, dass wir vorhaben, uns auch Gäste mit an die Seite zu holen. Und heute ist es schon soweit. Wir sitzen in Mellau, im Heimatort von unserem Gast. Genauer genommen sitzen wir im Feel Good Hotel Sonne. Und ja, wir freuen uns extrem, dass du da bist. Herzlich willkommen, Patrick Feuerstein.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir sagen danke. Heute soll es um dich gehen, um deine vergangene Saison, die so erfolgreich war, über trotzdem auch echt harte Zeiten in deiner Karriere, und wir blicken am Ende gemeinsam auf die Olympiasaison.
SkiQ, mehr als nur Hundertstel. Der Podcast über den alpinen Skirennsport. Von und mit Marie und Mona.
Patrick, Leute, die einen Skipodcast hören, werden zwar wissen, wer du bist und was du machst, aber wir wollen natürlich trotzdem ein paar deiner Meilensteine hervorheben. Du bist 28 Jahre jung, kommst aus Mellau im Bregenzer Wald, bist Riesenslalom-Spezialist und deine Karriere würde man wahrscheinlich als Achterbahnfahrt bezeichnen. Du hast die Saison 2021 sogar verpasst aufgrund chronischer Kopfschmerzen. Du musstest dich wieder zurückkämpfen und das hast du geschafft. Du hast in der vergangenen Saison deine bisher beste gehabt, inklusive ersten Podestplatz im Weltcup, und konntest dich dank deiner konstanten Top-Platzierungen in der WCSL-Liste auf Rang 13 klassifizieren. Also nach einigen Tiefschlägen bist du jetzt wieder voll zurück an der Weltspitze. Wie war denn die vergangene Saison?
Ja, sehr speziell, weil, vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich war davor, also ich habe in Sölden mit Startnummer 28 oder 27 oder so angefangen. Also ich war 31. in der WCSL, und was das bedeutet, in meinem Alter nicht unter den Top 30 zu sein, warst du wahrscheinlich fast sogar besser wie ich, weil
meine Startnummern waren noch höher.
Ja, ich war Top 20. Bin dann rausgeflogen, weil ich zwei schwierige Jahre hatte, und da sind dann Sachen, die dann aufkommen, die wahrscheinlich ja ein Sportler nicht so gern will, weil ja, man ist konfrontiert, bin ich noch im Kader, bin ich nicht im Kader. Mit 27, was ich damals war, nicht unter den Top 30 zu sein, ist eigentlich kein Kaderstatus mehr im ÖSV zu haben. Habe ich aber gekriegt, aber ja, es ist eigentlich gar nicht so für mich um den Kaderstatus gegangen, sondern um die brutal schlechte FIS-Punkte gehabt, weil der Odermatt mehr oder weniger alle Rennen mit 2 Sekunden Vorsprung gewonnen hat. Jetzt waren meine Punkte richtig schlecht, bin dann im Europacup nichts erfahren, und dann ja, bin ich halt da gestanden und wusste eigentlich nicht genau, kann ich, oder ich muss halt alles geben, dass ich meine Karriere und meinen Traum, den ich seit kleiner Bub habe, weiter verfolgen kann. Und darum war der Druck in Sölden eigentlich riesig, weil wenn ich da ausscheide oder irgendwas, dann fliege ich aus den Top 30. Auf die Leistung bin ich schon stolz, dass ich dann das mit der hohen Nummer in Sölden auf Rang 8 geschafft habe. Das war wahrscheinlich, muss ich fast sogar zugeben, mental und auch so skifahrerisch wahrscheinlich meine beste Leistung sogar letztes Jahr. Besser wie der Podestplatz, glaube ich. Und ja, mit dem Start habe ich mich quasi ein bisschen wieder in die Skiszene, oder habe wieder irgendwie gespürt, ich habe eine Relevanz in der Skiszene, weil davor, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht mein Anspruch, und für das trainiere ich zu hart und zu viel und zu intensiv, dass ich und verlange zu viel von mir ab, dass ich da nicht weiter vorne mitfahren kann, und deshalb ja, war das schon ein super Gefühl, dass ich da wieder eine Rolle spiele in dem Sport.
Einer, der dich genauso beschrieben hat, dass du jemand bist, der super akribisch an sich selber arbeitet und zuerst sogar die Fehler bei sich sucht und manchmal sogar Selbstzweifel hat, der hat uns eine nette Geschichte oder Anekdote zu dir erzählt. Und ich lese sie dir mal vor, und vielleicht kommst du ja drauf, wer da in Erinnerungen schwelgt. Ich habe mit Patrick viel Zeit verbracht, auf der Piste und auch im Olympiazentrum in Vorarlberg, und wir sind nach wie vor gute Freunde und regelmäßig in Kontakt. Ich kann mich noch gut an sein zweites Weltcuprennen erinnern. Das war in Adelboden. Wir waren gemeinsam im Zimmer, wir haben uns super vorbereitet, hatten viel Spaß und haben uns sehr auf das Rennen gefreut und auf die Atmosphäre in Adelboden. Dann war es so. Ich konnte mit einem 19. Platz ein gutes Ergebnis mit nach Hause nehmen, und der Patrick, ja, qualifiziert sich bei seinem zweiten Weltcuprennen für den zweiten Durchgang Und ich habe mich richtig gefreut für ihn. Und dann hatte er ein bisschen Probleme gehabt im zweiten Lauf. Und er hat zurücksteigen müssen und ist dann ins Ziel gekommen. Und wir haben uns gedacht, ja, trotzdem genial, die ersten Weltcup-Punkte und das bei seinem zweiten Weltcup-Rennen. Wir waren alle sehr happy, aber er ist dann leider disqualifiziert worden, weil er zum totalen Stillstand gekommen ist. Ein Jahr später, wieder in Adelboden, genialer erster Lauf. Ist dann abgewunken worden, musste noch einmal starten und hat sich bei seinem Rerun trotzdem für den zweiten Durchgang qualifiziert und ist dann wieder disqualifiziert worden, obwohl er ein Top-20-Ergebnis gehabt hätte, weil er ein paar Sekunden zu früh aus dem Starthaus usi ist. Und ich hätte ihm seine ersten Weltcup-Punkte sowas von vergönnt und er hätte es sich sowas von verdient. Aber es hätte wieder nicht sein sollen. Er hat dann ein drittes Mal nach Adelboden kommen müssen, damit er dort endlich Weltcup-Punkte macht. Und das hat er sich dann sowas von verdient. Haben wir eine Ahnung, wer da so in Erinnerungen schwelgt?
Ja, auf jeden Fall. Das ist der Magnus Walch. Wirklich ein guter Freund von mir. Hat mir in meiner Anfangszeit im Weltcup, weil er auch dabei war, viel geholfen und viel mit Rat und Tat war, ist er mir zur Seite gestanden, wenn ich irgendwelche Fragen gehabt habe oder wenn ich nicht gewusst habe, wie läuft es da mit der Besichtigung oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich fast schon wieder vergessen, so ein bisschen, was eigentlich da am Anfang alles passiert ist. Bei meinem ersten Weltcuprennen, zwei Wochen davor in Saalbach, ist mir beim vierten Tor der Ski aufgegangen. Also es war eigentlich nicht einmal wirklich ein richtiges Debüt und dann ein richtiges Gefühl-Debüt war dann in Adelboden qualifiziert und dann habe ich komplette Grip-Probleme gehabt, weil mein Serviceman war nicht dabei, den hat man mir nicht mitgeschickt. Da hat ein anderer das für mich gemacht, was aber jetzt grundsätzlich kein Problem war, die Ski waren eigentlich so gut und aber nur, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben die Kante nicht komplett frisch nochmal gemacht, sondern nur mit dem Diamant und da es war relativ eisig in Adelboden an dem Tag und war ich chancenlos, disqualifiziert. Und das Komische war einfach, genau ein Jahr später am gleichen Ort, gehe ich wieder, also ich bin im Ziel gestanden, habe mich über die Punkte gefreut, gehe dann rauf, da stehen dann Trainer und dann heißt es, bist disqualifiziert. Und genau ein Jahr später wieder denkt, ich habe meine ersten Punkte gemacht und stehe wieder an dem Ort und dann stehen der Pferdelhirscher, der Schuhservice-Mann, der Andi Erath, stehen da und schauen mich an, wie wenn jemand, keine Ahnung, also wie wenn irgendwas gerade Brutales passiert wäre. Und ich habe mich halt voll gefreut und meine Punkte und dann schauen sie mich an und denken mir, was ist los?
Was ist
und dann
mit
sagen
denen?
Sie, ja, bist disqualifiziert. Dann habe ich halt so gelacht, habe gesagt, ja, genau, passt schon. Dann haben sie keine Miene verzogen, haben gesagt, nein, leider wirklich.
Tatsache.
Und dann denke ich, das kann einfach nicht wahr sein.
Also beim dritten Mal hat es ja dann Gott sei Dank geklappt.
Beim dritten Mal hat es dann geklappt.
Und wir haben jetzt auch noch ein paar Worte, die der Magnus dir mit auf den Weg geben möchte.
Der Patrick ist ein sehr reflektierter Typ. Der macht sich viele Gedanken, der analysiert. Der hätte oft Selbstzweifel und die muss er gar nicht haben, weil er ist so ein genialer Skifahrer und so ein feiner Typ. Und ja, Patrick, ich wünsche dir von Herzen, dass du es die Saison schaffst, dass du an dich glaubst, dass du eine richtige Freude hast beim Skifahren und dass du dann auch konstant deine genialen Leistungen bringen kannst. Alles Gute.
Wie gut tun solche Worte?
Ja, immer schön, vor allem von Menschen oder vom Mensch, vom Freund, wo mich sehr gut kennt, wo alle Höhen und Tiefen eben, die da passiert sind, hautnah miterlebt hat. Und es ist mir natürlich, oder bedeutet mir viel, wenn jemand, der mich wirklich kennt, solche Worte für mich hat.
Laut Magnus steht der Saison also nichts mehr im Weg und ihr steckt ja mitten in den Vorbereitungen. Du kommst gerade zurück aus Chile. Wie war's denn?
Sehr gut. Wir haben viele gute Trainingstage absolvieren können und mit einem guten Aufbau starten können und jetzt zum Schluss haben wir dann auch wirklich relativ intensive und anspruchsvolle Trainingstage noch gekriegt. Bin zufrieden, wie es läuft bis jetzt und
Wie schaut es mit Jetlag aus?
Ja, gestern heimgekommen und dann, jetzt, im Moment geht es gut, aber es kickt sicher früher oder später jetzt dann nochmal.
Das ist jetzt ein bisschen eine Frage an euch beide. Ihr seid ja beide schon in Chile Ski gefahren, logischerweise. Du, Patrick, aber du ja auch, Marie. Wie ist denn das Skifahren in Chile? Ich war zwar schon in Chile, aber noch nie beim Skifahren. Deswegen darf ich gerne wissen, merkt man den Unterschied im Skigebiet selber auch? Beschreibt es das einmal.
Es gibt einen Schnee und einen Lift.
Also ja, aber es gibt auch Hunde. Hunde? Die rumlaufen.
Auf der Piste oder wo?
Ja, auf der Piste stehen dann teilweise am Start, schauen dazu, wie du startest oder ja, rennen neben dir beim Schlepplift, rennen neben dir hoch oder wie auch immer. Also das ist sicher ein Unterschied.
Also wilde Hunde?
Genau. Mhm. Auf über 3000 Meter, ja. 300 quasi.
Und das Essen?
Also wir haben die ersten 3 Wochen waren wir in El Colorado, da haben wir Apartments und da war ein Koch aus Chile dabei, der für uns gekocht hat und das war sehr gut, wirklich echt immer super Sachen gekocht für uns. Und dann in der letzten Woche jetzt waren wir in Valle Nevado und da ist das Essen aber auch richtig, richtig gut gewesen. Also sie kochen da richtig gut, viel Fisch, Lachs oder Thunfisch, also so Thunfischsteak und so Sachen kannst du da direkt am Grill machen lassen. Also wirklich, Messen hat, das hat nicht gefällt, da drüben, also sehr gut passt.
Gibt es da oben auch Hütten? Gibt es Skihütten in Chile, im Skigebiet?
Also ich kann mich noch an eine Hütte erinnern, da wollen wir einmal Burger essen, aber nichts im Vergleich zu den Hütten, die wir da jetzt in Österreich haben.
Also ich war nie, leider nie in einer Hütte, leider.
Kein Après-Ski gemacht.
Nie Après-Ski gemacht auf einer Hütte. Aber es gibt auf jeden Fall, und es gibt auch Après-Ski. Mhm. Es war nämlich auch zu dem Zeitpunkt, wo wir waren, Feiertag in Chile. Die feiern quasi gefühlt den ganzen September lang schon, feiern die auf den Tag hin und dann, glaube ich, 18. ist es, glaube ich. Und da gibt es dann auch, siehst du dann auch vom Hotel aus die ganzen Leute, die es Après-Ski machen und.
Hab's nicht mitgemacht.
Auf den Hütten nicht, sag ich mal so.
Was gibt's da unten? Tequila oder was trinkt man da so?
Disco Sauer.
Ah, stimmt. Stimmt, ja.
Das hat man uns halt auch her tun können.
Das ist gewaltig. Das ist
echt gut. Für die nächste Podcast-Aufnahme mit Patrick Feuerstein wissen wir, was wir hertun müssen.
Ja, oder wenn wieder mal ein Podestplatz ausschaut, dann servieren wir das.
Das wäre gewaltig.
Ich möchte da nur ganz kurz einhaken, weil ihr seid ja beide extrem viel unterwegs und unterwegs gewesen als Skirennläufer. Als Außenstehende stellt man sich das immer total cool vor. Man ist im Dezember in den USA, im Sommer in Südamerika oder Neuseeland. Wie viel von dem könnt ihr eigentlich genießen? Also kriegt man da was von Locals, Kultur und Co. mit? Oder ist das durch das Training eh so intensiv, dass das nur Anreise, Abreise und Training ist?
Naja, der ein oder andere Trink ist laut Patrick Feuerstein schon drin. Nein, man könnte es schon genießen, oder?
Ja, wir gerade bei so einem langen Camp, wie wir jetzt waren, wo ein Monat ist, wir haben das so gemacht, dass wir nach 2,5-3 Wochen einmal, weil es einfach brutal intensiv ist, die auf 3000 Meter schlafen. Also ich habe echt, wenn ich jetzt eben meinen Schlaftracker da anschaue und ja, die Erholung und, ist auf dem Level bei mir richtig schlecht. Also ich habe nie einen Schlafwert, der höher ist wie 65 oder so vor 100. Und jetzt gestern, wo ich daheim war, habe ich einen 90 wieder gehabt, das erste Mal seit einem Monat. Und deshalb haben wir so gemacht, dass wir 3 Tage gesagt haben, machen wir Pause und sind nach Viña del Mar ans Meer gefahren. Und das war richtig fein, weil einfach ja, bist am Meer und da kannst du dich einfach so gut erholen, dass dann für die restliche Woche nochmal richtig viel Energie hast, dass die Qualität vom Training nochmal richtig hoch ist. Aber es ist schon so, dass man sehr wenig eigentlich leider vor den Ländern, Städten und sieht. Man probiert schon immer wieder vielleicht das oder andere zu nutzen, wenn es möglich ist, aber ja, es ist nicht leicht.
Welcher ist dein Lieblingsaustragungsort oder Weltcuport?
Adelborn.
Ja, richtig.
Wirklich?
Ja. Ah. Ja, hat man viel genommen und viel gegeben, aber was schlussendlich eigentlich das ausmacht, ist einfach die Stimmung, weil die ist nirgends, also als riesentoller Fahrer in meinen Augen, nirgends so gut wie in Adelborn.
Es hat sich einfach eingebrannt, gell, dieses Adelborn.
Kühnesbergli, oder?
Hast ja. Genau, ja. Aber die ist auch richtig cool. Ich bin da einmal unten gestanden, ohne Zuschauer und ohne Weltcuprennen und habe mir nur gedacht, so richtig cool. Also
ja, also es ist echt was sehr Spezielles, wenn du selber fahrst oder wenn andere Athleten reinkommen. Erstens ist das Publikum brutal fair Und aber natürlich, wenn da ein Schweizer kommt, wenn der Odi nach dem ersten Durchgang führt und kommt da mit Bestzeit in die letzte, in den letzten Hang, das ist schon unglaublich, was da, da die reißen fast die ganze Hütte ab, das ist unglaublich.
Jetzt haben wir ja schon gehört, mit Adelboden verbindest du gute Momente, aber auch nicht so tolle Momente. Und es hat weitere Tiefschläge in deiner Karriere gegeben, chronische Kopfschmerzen.
Das stellt man sich ja wirklich extrem heavy vor. Man muss dazu sagen, du hast die Saison 2020/21 verpasst deshalb auch, oder? Wie bist du damit klargekommen? Wie hast du die abgelenkt in der Zeit?
Und vor allem, wie ist das gekommen?
Es war ganz komisch. Also das war von Anfang bis Ende einfach eine komische Geschichte, weil ich bin krank geworden, also so grippemäßig krank geworden. Dann habe ich schon gemerkt, irgendwie eben lichtempfindlich und Kopfschmerzen und halt eben grippig. Und dann nach einer Woche war die Grippe eigentlich gut oder weg, aber die Kopfschmerzen waren noch da. Und ja, dann bin ich halt vom Arzt zum Arzt gegangen, nochmal gesagt, ja, geht nicht weg oder ist halt Kopfschmerzen. Hat ihm halt ja, Kopfwehtabletten gegeben, alles nichts genutzt. Dann sind halt Wochen vergangen und ich habe halt probiert zum ja, schauen, was ist das. Dann war halt Corona und haben mal halt Corona-Test gemacht und da ist auch nichts rausgekommen, dass das war oder ist. Und ich wollte eigentlich wieder anfangen zum Trainieren. Also Conditraining, das war im Juli nämlich, 4. Juli, glaube ich.
2020,
ja. Und ich habe eigentlich nicht rausgefunden, was jetzt das Problem ist. Ich konnte nicht trainieren. Ich habe von der Früh weg bis abends einfach starke Kopfschmerzen gehabt. Wollte eigentlich schauen oder nicht da jetzt eine trainieren, weil ich gedacht habe, ja, mal schauen, dass das gut wird, dann kann ich wieder gescheit trainieren und das ist einfach nie passiert. Und dann habe ich halt alles ausprobiert, bin echt so ja, nach Innsbruck in die Uniklinik und überall hin und dann hat man Hirnstrommessungen gemacht, man hat Blut abgenommen, man hat alles Mögliche probiert, man hat Röntgen gemacht, man hat oder CT gemacht, man hat geschaut, ist ein Tumor oder ist irgendwas oder und dann irgendwie ja, wartet es dann halt auf das Ergebnis und hofft natürlich, dass es kein Tumor ist oder aber auf der anderen Seite weißt halt nicht, was ist, oder?
Und wo denkt man sich wahrscheinlich, hoffentlich findet man was?
Ja, ich habe schon gehofft, dass man was findet, aber halt ja, frage ich immer was und ja, was einfach schlimm war, war auch die neben den Schmerzen, was teilweise unerträglich waren, war halt auch die Ungewissheit. Was ist es, was tue ich, was kann ich überhaupt tun? Keiner, von Arzt zu Arzt bin ich gerannt und keiner kann mir sagen, was das Problem ist. Und das ja, macht einem Angst irgendwo und ja, ist einfach brutal ungute Situation. Und ich habe dann, wo ich einmal alle Ärzte durch war, habe ich halt angefangen mit anderen Spezialisten, wo ich halt durch Skifahren oder durch Beziehungen im Skisport kenne. Ganz komische Sachen rausgekommen. West-Nil-Fieber, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann Borreliose war ein Thema und, also ganz, und Epstein-Barr, also Pfeiffer-Driesen-Fieber war ein Thema. Dann habe ich probiert mit irgendwelche Darmsanierung, also dann habe ich irgendwann nur noch Gemüse und Zeug gegessen, habe dann noch 69 Kilo gehabt. Ich war einfach am Ende und das hat sich ungefähr ein halbes Jahr lang gezogen und meine Kollegen waren Skifahren und ich hocke daheim, weiß nicht, was tun.
Und bis dato gab es noch keine wirklich aussagekräftige Diagnose?
Nein, nichts. Und es hat da nichts geholfen. Also es hat immer wieder Diagnosen gegeben, die gesagt haben, das ist es. Hat man das probiert oder behandelt und. Es hat null Effekt, war da.
Also ihr habt ein halbes Jahr im Dunkeln getappt?
Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich Geburtstag gehabt, 1. Dezember, dann hat mich der Ferdl Hirsch angerufen, der hat mich in der Zeit oft angerufen, war mein Trainer zu dem Zeitpunkt und hat gefragt, wie es mir geht, immer wieder, wann ich wieder Skifahren kann, oder weil der wollte halt mit mir arbeiten wieder, weil, und ich habe immer sagen müssen, es geht nicht, ich kann nicht und ich bin auch körperlich nicht in der Verfassung und ich habe permanent Schmerzen. Mein Tag war, wie gesagt, ein Horror. Ich habe nichts tun können. Ich habe keinen Kaffee trinken können ohne Schmerzen. Ich habe nicht spazieren gehen können ohne Schmerzen. Ich habe nicht auf der Couch liegen können und einen Film anschauen ohne Schmerzen. Es war immer da. Und wenn der Kreuzband oder irgendwas hast, ist es auch schlimm. Du weißt aber, es braucht 7 Monate, bis ich wieder ein bisschen Skifahren kann. Und ich habe einen Plan, was ich tun muss, dass das besser wird. Das war bei mir einfach nicht der Fall. Und wie gesagt, du kannst halt auch Momente genießen, wenn du mit Freunden Kaffee trinken gehst, also zum die ablenken. Das war bei mir einfach nicht da. Und ich muss ehrlich sagen, es war schlimm, weil ich nicht wusste, wird das mein ganzes Leben lang so sein. Und ja.
Und inwiefern hat dann der Ferdl da unterstützt?
Ferdl hat mich dann angerufen und hat gesagt, das gibt es einfach nicht. Das kann es einfach nicht sein. Der hat dann einen Giga Toni nochmal angerufen, mit dem nochmal geredet und dann hat mich der Toni angerufen. Und der hat mir dann nochmal Sachen ausgefragt und hat gesagt, ja, er schaut mal, vielleicht bringt er was her. Und dann ruft er mich, am nächsten Tag ruft er mich an und sagt, er hat eine Ärztin in Niederösterreich, wo meint, dass sie weiß, was es ist. Und ich habe einen Termin am nächsten Tag. Und ja, dann bin ich da runtergefahren. Und dann sitze ich bei ihr und dann sagt sie so, ja, sie weiß, was es ist. Oder? Dann sage ich, ja, glaube ich da nicht. Dann sagt sie, ja doch, sie weiß, was es ist. Ich sage, ja, das haben jetzt schon so viele gesagt, ich glaub's einfach nicht. Ja doch, es ist ein Nervenschmerz. Ich habe das so beschrieben, dass da tausende von Feuerameisen unter meiner Kopfhaut umrennen. Und hat sie gesagt, ja, das ist für sie ein Nervenschmerz. Und ja, dann bin ich auch gleichzeitig eigentlich beim Gernot Schweizer, der ist der Therapeut und Physio und alles vom Marcel. Und da bin ich dann auch hin, der hat auch gesagt, er weiß, von was es kommen kann. Ja, dann bin ich vor einem Tag auf den anderen nach Salzburg gezogen und habe dann Wärmtherapie gemacht, war gleichzeitig in Behandlung bei der Ärztin, die mich dann mit Medikamente quasi eingestellt hat. Viele starke Medikamente und nebenbei habe ich dann noch andere, über den Gernot Schweizer habe ich dann noch andere Ärzte aufgesucht, die halt gewisse Sachen abgeklärt haben. Dann haben wir noch eben Herzsachen und andere Sachen abklärt, dass ich auch belastbar bin, weil das hat man mal davor auch hier abgesprochen, dass ich das durch das pfeifische Drüsenfieber und so sollst du ja eigentlich nicht trainieren. Dann bin ich da runtergezogen, habe jeden Tag trainiert, zweimal am Tag, habe mich von 69 Kilo auf 83 Kilo innerhalb von gefühlt 1,5 Monat wieder aufgearbeitet und ja, war Lockdown. Und ja, nichts zum Tun, nur trainiert und ja, habe den Winter dann anstatt auf der Piste da in Salzburg verbracht und habe eigentlich einen Fixplatz gehabt im Weltcup vor der Vorsaison und es war halt auch der Horror zum Dazuschauen, aber es war eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht einmal mehr mein Ziel zum Skifahren. Es hat mir schon die Kraft gegeben, dass ich das wieder tun will und dass ich trainieren will oder dass ich irgendeine Hoffnung habe, dass ich das wieder machen kann. Aber mein Ziel war einfach, dass ich wieder ein schmerzfreies Leben führen kann und den Rest von meinem Leben auch wieder schmerzfrei bestreiten kann, ohne dass ich irgendwie, ja, dass es mich so runterzieht.
Wie geht denn das, dass man nach 8 Monaten dauerhaft Schmerzen, wie kommt man da dann wieder auf das Niveau, auf dem du ja dann bald wieder eigentlich auch warst?
Ich kann mich eigentlich noch genau erinnern, das passt halt auch wieder so genau zu dem ganzen Weg eigentlich. Ich war, durch das, dass wir dann körperlich trainiert haben, habe ich dann auch wieder angefangen zum Skifahren. Also ich bin dann mit dem Gernot auf die Reiteralm gefahren, paar so Kondi-Übungen und so Sachen gemacht und zuerst einmal frei Ski gefahren und einfach wieder Skifahren. Hat einfach Spaß gemacht und war cool und dann ja natürlich ruft dann nicht viel später der Ferdl an und will halt trainieren. Und dann haben wir trainiert am ersten Tag auf der Reitalm und dann am nächsten Tag war ein FIS-Rennen auf der Finale Grande und da bin ich Vorläufer gefahren. Dann war oben auf der Gasselhöhe ist ein Lauf gestanden. Schettil Jansrud, glaube ich, und ein paar Speedfahrer, Bryce Bennett und so, haben da trainiert. Und ich bin zwischen die zwei Durchgänge, habe ich da oben trainiert einfach. Und dann ja, fahre ich da. Und vor einmal komme ich so, glaube ich, mit dem Becken am Boden auf und dann hat es mich so aufgestellt und ich bin dann ja, auf einem Ski so dahin gefahren und so in Zeitlupe umgefallen und auf einmal komme ich mit dem Gesicht direkt unten beim Gewind vor der Stange auf und bricht mir halt, oder ja, gar nicht mehr auskennt, nur noch alles weggeflogen und Blut und Zeug und dann
ja. Es tut mir leid, dass ich lache.
Ja, auf jeden Fall, das Geile war dann, sitze ich unten bei der Talstation, komplett aus der Nasenblüte, das Gesicht komplett verschlagen und dann steht halt der Ferdl so vor mir und schaut so und ja, halt verzieht das Gesicht und fängt an so, bringt aber das nicht wirklich raus, das, was er sagen soll. Dann sage ich, Ferdl, was ist los? Ja, ich glaube, deine Nase ist gebrochen. Dann sage ich, ja sicher ist die gebrochen. Ich hoffe, sie ist gebrochen, weil wenn das ganz ist, dann kenne ich mich nicht mehr aus. Und ja, dann hat er gleich einen befreundeten Arzt, der in Radstadt ist, angerufen. Und
Schönheitschirurgen oder was?
Und der hat mich dann gleich Krönke, und da bin ich gleich, hat mich dann halt gleich erst versorgt. Und ja.
Hat man es operieren müssen?
Der hat dann einen Krankenwagen angerufen und die haben mich dann nach St. Johann ins Krankenhaus und da hat man mich operiert.
Aber denkt man sich da nach dem Leidensweg und dann dem Comeback oder Trainingscomeback und dem Sturz oder dem Trümmerbruch, dann war es, glaube ich, gell? Mhm. Denkt man sich da nicht einmal, was ist denn eigentlich jetzt los mit der Pechsträhne?
Ja, es war ja so, wir haben ja da dran gearbeitet und was der Gernot machen wollte, war meinen Hals und meinen Nacken und Halswirbelsäule zu stabilisieren, weil er der Meinung war, das kommt durch eine Instabilität, entstehen da Neuralgien, die einen Nervenschmerz auslösen an meinem Kopf. Und das haben wir trainiert, also wir haben gearbeitet wie ein Formel-1-Fahrer mit eben Gegenhalten und, also dass das der Nacken und der Hals stabil wird. Und wenn dann so ein Impact auf den Kopf wieder kommt, ist das natürlich alles andere wie förderlich.
Optimal, ja.
Und ja, aber ich habe mir da gefühlt, ja, was willst du da noch denken? Ich habe mir da nicht mehr viel gedacht. Ich habe mir gedacht, ja, es ist, wie es ist, und ja, ist jetzt halt wieder ein Rückschlag, aber ja, viel Ärger kann es eh nicht mehr werden. Kann eh nur noch nach oben gehen.
Wie ist mittlerweile? Sind sie noch da?
Nein.
Und musst du noch Medikamente nehmen?
Nein, ich habe die Medikamente dann eigentlich genau ein Jahr lang genommen und dann abgesetzt. Und es ist so, dass die Kopfschmerzen Gott sei Dank nicht mehr da sind.
Und ist auch schön zu wissen jetzt, dass die Kopfschmerzen weg sind, die Nase wieder gerichtet. Ja, ein
bisschen krumm ist sie, aber das kann ich verkraften.
Solange sonst alles passt.
Ja, eben.
Wir müssen über Mellau sprechen. 1300 Einwohner, 4 Skirennläufer, 3 davon jetzt schon Weltcup etabliert. Und mit dir, Lukas und Noel Zwischenbrucker.
Und der Jakob Greber steht in den Startlöchern, der ist auch am Weg. Oder in den Weltcup.
Wie kann das sein?
Was trinkt ihr für ein Leitungswasser?
Ja, das Wasser in Mellau natürlich überragend gut, aber, aber ich glaube nicht, dass es an dem liegt. Es ist sicher so, dass in Mellau der Skiverein gute Arbeit macht. Wir natürlich mit dem Skigebiet Mellau der Mühls super Trainingsbase haben, wo wir von klein auf einfach super viel Skifahren waren und einfach jeden Tag nach der Schule oder am Wochenende oder wie auch immer einfach, ja, Skifahren waren. Und das andere ist, was sicher ein Riesenfaktor ist, ist, dass unsere Eltern alle sehr fanatisch sind und da vom Jakob, der Christian Greber, also der Papa vom Jakob, der Christian, der selber Weltcuprennen gewonnen hat.
Und der Opa vom Noel, oder?
Der Otti. Der Opa vom Noel, ja, und beziehungsweise die Eltern auch, aber der Opa vom Noel ist halt viel dabei und hat ihn trainiert und hat ja, die Ski gerichtet. Also der hat da auch so viel Zeit und Herzblut investiert, dass der Noel da ist, wo er jetzt ist. Und der Noel ihm sicher extrem viel zu verdanken hat. Beim Lukas, die Mama ist Weltcup gefahren, der Papa ist auch ein voll fanatischer Typ und war dann auch immer trainiert.
Ja, der trägt ja deinen Namen, oder?
Der trägt meinen Namen, ja.
Bist du nach ihm benannt oder er nach dir, oder wie denn wir da jetzt?
Er nach mir, glaube ich. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, also meiner Mama hat der Name Patrick einfach gut gefallen und es ist, ja, es ist eh ein bisschen komisch, aber ja, es ist halt so und ich bin stolz, weil er ist ein geiler Typ und mein Getty auch. Und
also der Patenonkel?
Mein Patenonkel, ja.
Für die deutschen Zuhörer.
Und deshalb, ja, wir sind alle in der Familie brutal eng und eben mein Vater ist früher auch Skirennen gefahren und ist auch sehr skibegeistert oder sehr fanatisch und durch das, durch die Unterstützung und den Aufwand, was unsere Eltern und Großeltern da betrieben haben, ist sicher ein Riesenfaktor, wieso wir jetzt da sind, wo wir sind, dass das von Anfang an relativ professionell abgelaufen ist, obwohl man sagen muss, bei mir war es nochmal ein bisschen was anders, weil ich war ein paar Jahre älter wie die alle und die haben relativ viel zusammen trainiert und haben auch andere Wege dann bestritten wie ich, weil sie da immer, ja, Trainingsmöglichkeiten vorgefunden haben, die sie selber und mit dem Skiverein zusammen auf die Beine gestellt haben. Ich habe ein bisschen einen anderen Weg gewählt, über Stamms und so weiter, und ja, das hat dementsprechend auch ein bisschen länger gedauert für mich, aber schlussendlich bin ich jetzt auch da, wo ich hin wollte, oder zumindest am Weg. Und aber wie gesagt, in Mellau viele Möglichkeiten, dass wir das so machen können.
Ja, ja, und auch wenn das Leitungswasser irgendwie was Besonderes hätte, dann hättest du es jetzt einfach nicht sagen können.
Aber Marie, wir können ja ein bisschen da bleiben,
ja,
und schauen, ob es bei uns auch Wunder wirkt.
Trinken wir mal einen Liter oder zwei. Weil du Stams schon erwähnt hast, ich war ja auch in Stams. Und das ist auch der einzige Unterschied, der mir da aufgefallen wäre. Der Jakob Gräber, Noel Zwischenbrucker und auch der Lukas Feuerstein waren eher auch schon im Schülerbereich und Jugendbereich super schnell, haben vieles gewonnen. Du hast dich, so wie man in der Fachsprache sagt, erst entwickelt. Hast du dich manchmal wie ein Underdog gefühlt? Weil du bist ja erst später in den ÖSV-Kader gekommen. Wie war das für dich?
Ich muss sagen, ich war sicher jetzt da in der Region, so in jungen Jahren sicher wahrscheinlich der Beste oder mit der Beste. Und dann war landesweit jemand da mit dem Matthias Graf, der auch österreichweit alles komplett zerlegt hat.
Aber es hat irgendwie so in jedem Jahrgang die gegeben, die alles zerstört haben, oder?
Ja, voll. Es hat in Tirol.
Chiara Meier. Ja, also bei mir im Jahrgang Chiara Meier. Ich bin immer zu den Rennen gereist und gehofft, ich werde Zweite. Gstrein Haser bei den 97ern, Kritsch Franzi bei den 97ern. Das war immer so bei uns.
Ja, oder bei uns halt eben, dann kommst du eben landesweit, also österreichweit, dann eben Nocker, Bertl, Ladner oder wie auch immer. Viele echt gute Skifahrer, vor allem österreichweit, 96, relativ starker Jahrgang. Und eben, aber trotzdem, all besser wie jeder andere, war trotzdem der Graf Matthias. Und der war eben auch in Vorarlberg. Da bin ich halt teilweise echt 2-3 Sekunden hinten hergefahren, obwohl ich echt gut Ski gefahren bin. Nur das Ding war halt auch das. Ich war klein, ich war leicht, ich war nicht körperlich einfach nicht so weit wie andere. Ich bin im Dezember geboren, er zum Beispiel im Jänner. Also fehlt mir fast ein Jahr. Und eben, er war weiterentwickelt körperlich und ich eher in die andere Richtung. Und solche hat es halt dann viele gegeben. Weil ich kann mich erinnern, ich bin nach Stams gekommen mit 45 Kilo und war in der gleichen Trainingsgruppe wie der Fender Laurin.
Boah.
Und der hat, und der
ist mit uns in Neustift gegangen. Ja,
und der hat 90 Kilo gehabt am Bart. Aber und der war doppelt so schwer.
In der Unterstufe auch schon in Neustift. Ja.
Drei Köpfe größer wie der Rest. An dieser Stelle, liebe Grüße, Lauren.
Nach Sölden.
Ja, genau.
Wir sehen uns bald.
Ja, beim Weltcup spätestens wieder.
Ja.
Und ja, so war es dann halt. Und wie war sicher kein... und ich habe dann echt zache Jahre gehabt, wo ich dann die ersten Jahre im FIS-Bereich, ich war nicht im Jugendkader, ich habe ein Ding daheim, also ein VSV, also ein Ausweis vom Vorarlberger Skiverband, wo drin steht Vorarlberger Skiverband C-Kader. Und das gibt es eigentlich nicht einmal. Also du bist so schlecht, dass du eigentlich...
Gut, dass du jetzt ein Weltcup-Podium auf deinem Konto hast.
Aber... Das Ding war halt das, und es haben viele gesagt, ja, quasi, oder haben auch vor allem gedacht, das wird nichts. Der fährt zwar gut Ski, so skitechnisch.
Du bist technisch immer schon gut gefahren.
Nur, wenn halt, wie gesagt, wenn der eine halt 90 Kilo hat und du 45 und du kannst noch so gut Ski fahren, das ist einfach mit gewissen Kräften, die im Skisport wirken, das ist einfach zwei, also bist einfach nicht dabei. Und das hat einfach seine Zeit gebraucht. Und die habe ich gebraucht, die habe ich auch genutzt. Ich bin trotzdem immer dran geblieben, habe mich sehr professionell verhalten, glaube ich, irgendwann, eben wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht wirklich anfange zum alles einhauen, dann wird das nichts. Und ja, wie gesagt, ich habe von klein auf den Traum gehabt und habe das dann auch wirklich durchgezogen, auch wenn es lang hart war. Und dann irgendwann ist einfach der körperliche Schub angekommen. Und dann, ja, von da weg ist dann mit den
mit den Höhen und Tiefen.
Ja, aber trotzdem skifahrerisch vor allem und vom Speed her hat es dann irgendwann zusammengestimmt, das Skitechnische und das Körperliche. Und dann von da weg ist dann das Potenzial, konnte sie anfangen zu entfalten.
Manche Leute, mit denen wir auch im Fahrfeld gesprochen haben, haben gesagt, dass der FIS-Bereich oder die FIS-Ära ein bisschen zu einfach für die war, dass die FIS-Strecken und Rennen einfach für so einen technisch raffinierten Skifahrer wie die einfach nicht das Richtige waren und dass du erst im Europacup und Weltcup so richtig sagen kannst, was du drauf hast. Würdest du das so unterstreichen?
Ja, ich habe ein gutes Beispiel. Ich bin durch gewisse Leistungen im FIS-Bereich, konnte ich dann mein erstes Europacup-Rennen fahren in Val d'Isère. nicht auf der Fastebel war, sondern wenn du drauf schaust, links davon, dreht sie in alle Richtungen, hängt in alle Richtungen, ist steil und keine Ahnung was. Und mit Startnummer, weiß ich nicht, 50 oder so, habe ich dann bei meinem ersten Europacup-Rennen meine ersten Punkte gemacht und bin dann eine Woche später nach Hochficht. Hochficht ist bekannt dafür, dass es einfach ja, wie ein Fußballplatz ist, so flach.
Manuel Feller, das Märchen, wie sie sagen, oder?
Ja, genau. Und genau das. Und das war aber FIS-Rennen und da habe ich mich dann nicht für die Top 30 qualifiziert, obwohl das Niveau viel schlechter war. Und solche Rennen gibt es oder hat es in Österreich viele gegeben. Das Flache liegt mir bis jetzt noch nicht wirklich. Da habe ich jetzt noch viel zum Aufholen, obwohl jetzt das letzte Jahr und heuer wir viel daran gearbeitet haben. Ich denke, dass es jetzt schon besser ist. Aber das war immer meine Schwachstelle. Und auf jeden Fall, meine Stärke ist das instinktive Skifahren. Und
das habe ich in einem Interview schon mal gelesen, dass du dich als instinktiven Skirennfahrer beschreibst. Was meinst du damit?
Also mit dem Instinkt meine ich das, dass Sachen einfach, dass man nicht nachdenken muss. Das passiert einfach natürlich und so, wie du die bewegst und die in gewisse Situationen einfach so verhaltest, weil ohne, dass du nachdenken musst oder an gewisse Bewegungsmuster denkst, weil wenn du anfängst zum Denken, dann ist es schon spät. Und wenn du einen guten Instinkt hast, ist meine Meinung, dann passiert das natürlich und ohne irgendwelches Nachdenken. Das ist immer mein Ziel, dass ich in den Zustand komme, dass ich das machen kann.
Das heißt, du hast einfach ein gutes Gespür. Ist das vielleicht die richtige Übersetzung?
Ja, genau. Also ein gutes Gespür für was jetzt passiert und gleich passieren wird.
So Adaptionsfähigkeit.
Ja, genau. Also Anpassung an Umstände oder an Gegebenheiten. Und je steiler das ist, desto schneller passieren die Sachen, oder? Genauso wie in Val d'Isère oder so. Passieren die Sachen viel schneller und unkontrollierter eigentlich und schwerer zu kontrollieren, wie jetzt in Sölden unten außen.
Dementsprechend liegen dir dann auch Rhythmuswechsel oder Übergänge?
Ja, Übergänge nicht einmal so, komischerweise. Da arbeiten wir ja dran. Aber sonst jetzt glaube ich schon, dass das meine Stärke ist.
Also mir fällt da eine Sache dazu ein. Es soll steil sein und schwierig, aber nicht so viele Übergänge. Sölden steht vor der Tür.
Aber bevor wir auf die neue Saison eingehen, möchten wir kurz auf die Thematik Material blicken. Du setzt dich schon ziemlich mit deinem Material auseinander, oder? Du bist schon ein bisschen ein Tüftler, oder?
Ja, auf jeden Fall. War ich eigentlich immer schon, weil es mich einfach interessiert und weil es spannend ist und weil es halt einfach essentiell ist, um schnell zu sein. Also wenn das mal merkst im Training, was das ausmacht, wenn dem gleichen Lauf, mit dem gleichen Schnee, mit dem gleichen Untergrund du was anhast vor die Ski oder vom Schuh, wo einfach passt, wie viel schneller du da sein kannst, das kann man eigentlich im normalen, wo das nicht spürt, nicht erklären, im Vergleich zu etwas, was nicht so passt.
Ich wollte gerade sagen, bei mir war das immer nicht nur so, dass ich es bei der Zeit gesehen habe, sondern wirklich auch das Gefühl. Ja, also manchmal fühlt man sich ja wirklich wie auf rohen Eiern.
Ja, es ist teilweise eine Katastrophe, wie man sich teilweise fühlt, da im Rennen ist teilweise. Und dann war ich teilweise sogar überrascht, dass ich überhaupt noch halbwegs dabei bin im Rennen oder so.
Das sind immer die besten Rennen, gell? Wo man so ins Ziel kommt und irgendwie null Gefühl, weil das Material überhaupt nicht gepasst hat und dann ist man zeitlich trotzdem irgendwie nur dabei.
Ja, ich war nicht dabei, aber ich war im zweiten Durchgang, aber ich war so meilenweit weg eigentlich, aber es haben andere noch geschafft, dass sie
noch weiter weg waren
wie. Aber ja, wenn das passt, ist das einfach unglaublich, was das für ein Gefühl ist und wie man Skifahren kann und wie man sich am Limit bewegen kann. Und das ist ja die große Kunst, dass man im Rennen das schafft, das so auszuwählen, das so einzuschätzen, dass man da das so trifft, dass man da vorne mitfahren kann.
Wie wichtig spielt in der Hinsicht der Servicemann eine Rolle?
Ja, riesengroße Rolle. Es gibt so viele Sachen, die man falsch machen kann oder die nicht die Kleinigkeiten, die abweichen können, dass man nicht hundertprozentig das trifft vom Material her. Und ein Servicemann ist natürlich essentiell, der muss sauber arbeiten, der muss es alles im Blick haben, wann fahren wir was oder wann oder wie, welcher Ski macht was. Also es gibt
auf dem Untergrund.
Ja, genau. Also auf Eis oder was muss ich machen, dass der Athlet auf Eis einen Grip hat. Was muss ich machen, dass es, wenn es aggressiv ist, dass ich entschärfen kann, dass der Athlet eigentlich immer gleich Skifahren kann aber der Schnee jedes Mal so anders ist. Und ja, das ist die Kunst, dass du trotzdem immer ähnlich Skifahren kannst.
Von wem werden da Servicemann eigentlich gestellt? Also wird der von der Skimarke gestellt? Wird der vom ÖSV gestellt? Musst du dich selber drum kümmern?
Nein, also es ist auch verschieden. Gewisse haben einen Firmenservice, also von der Skifirma. Der arbeitet für die Skifirma oder ist da angestellt und arbeitet dann für die. Dir wird der dann zugeteilt quasi. Oder wenn das nicht der Fall ist, dann hat der ÖSV dann auch Servicemänner, die er dann auch einteilen muss. Das ist aber auch, da gibt's, also da muss, das muss dann zusammenpassen, oft in die Trainingsgruppe.
Logistisch gesehen ja, vor allem
auch. Es ist eh gar nicht leicht, das einzuteilen. Und ja, das ist eigentlich aber verschieden.
Also teilen sich Athleten teilweise auch die Servicemänner, oder?
Genau, es gibt Leute, die Topstars, die haben verloren einen Servicemann. Oder von haben sogar Firma zwei, danach? Ja, von der Firma und teilweise sogar zwei. Mhm. Ein Marco oder Matt oder so haben zwei, weil eben der drei Disziplinen fährt und. Oder ja, je nachdem, der eine kennt sich im Speed besser aus, der eine Servicemann, der andere im technischen Bereich, weil auch gewisse Sachen eine größere Rolle spielen, zum Beispiel im Speed halt, wie gut die Ski laufen, wie dünn, wie fein die Kante ist und. Beim Technischen ist eher so, da muss einfach die Kante, das ist einfach mit Abstand das Wichtigste.
Die sind dann auch immer mit euch unterwegs, also bei diversen Trainingslagen, das heißt, das muss ja zwischenmenschlich auch voll gut passen, oder?
Ja, ist voll wichtig, man ist so viel unterwegs und eben, man muss mit dem ein gutes Verhältnis haben, weil ich muss dem eigentlich blind vertrauen, oder? Mhm. Und er muss sich aber auch geschätzt und wohlfühlen, dass er seine Arbeit gern für mich macht, weil der steht stundenlang in dem Skiraum und richtet die Ski her oder fährt tausende von Kilometern für mich und ist eigentlich, arbeitet eigentlich nur für mich. Also sein Job ist, dass er für mich da ist und das ist eigentlich eh schon Wahnsinn. Aber wenn ich da mich nicht gut verstehe oder den schlecht behandle oder bin ein Trottel zu dem, dann wird der die Ski nie so gern, so gut machen, obwohl er professionell ist, aber wird dann wahrscheinlich die Ski oder nochmal einen Ski mehr herrichten für den nächsten Tag oder genauer, wenn ich ja ein gutes Verhältnis zu dem habe.
Ja, klar.
Und haben wir das?
Das haben wir aus meiner Sicht auf jeden Fall. Nein, ich bin eben, den, was ich jetzt habe, der war eigentlich schon zu dem Zeitpunkt mein Servicemann, wo ich in der Saison, wo ich die Kopfschmerzen gehabt habe, also die hat dann nicht stattgefunden. Und seit letztes Jahr ist er wieder mein Servicemann, seit ich auf Rossignol bin und ja, passt perfekt.
Das ist ja super. Das heißt,
Material passt.
Physisch passt alles, weil wir haben gehört, Conny-Tests 1A. Stimmt das?
Ja, bis auf den Carsten-Test war es schwierig.
Da sind wir schon wieder mal beim akribischen Arbeiter, der immer Selbstzweifel hat.
Ja, das war bodenlos, aber ja, ist ein anderes Thema als andere, war okay und es ist auch körperlich, bin ich gut drauf, das passt gut.
Ist der Carsten-Test immer noch so verhasst?
Ja, wie gesagt, bei mir war es jetzt das mal so, ich war einer von Fabio Gstrein, war der Erste, also wir waren in der Früh gleich dran und mittlerweile, früher war es ja teilweise so, dass man den Carsten auf also eingestellt hat auf die Höhe von der
Patella-Spitze
eigentlich und das war eigentlich nicht mehr der Fall und ich habe den Kastentest schon ewig nicht mehr gemacht und der hat jetzt, da waren zwei Kastenteile und die waren einfach so hoch und die hat jeder so gehabt. Dann war und dann haben wir halt kurz mit dem Trainer geredet, mit dem, was da für die Übung zuständig war und der hat dann gesagt, ja, da musst du von Anfang an voll, weil sonst kommst du nicht auf die Zahl, wo du willst. Oder? Fabio Gstrein, der ist, glaube ich, nach 40 Sekunden ist der einfach weggelaufen. Der geht aber 90 Sekunden, der Test, ist der weggelaufen und gesagt, das geht nicht mehr. Und
ja, Mona, wir lachen jetzt, aber ich so gesagt.
Dann halt war ich dran. Ich denke, ja, wie teilen wir das jetzt ein? Aber ja, dann habe ich halt probiert, ein bisschen langsamer wie er anzufangen. Aber irgendwann, das war auch viel schnell. Und irgendwann schießt halt das Laktat so ein, dass du einfach nicht mehr auf den Kasten kommst. Dann hat es mich, glaube ich, dreimal über den Kasten drüber gehaut. Conny Hütter hat mir zugeschaut, die hat mich ausgelacht. Und ja, habe dann halt auch irgendwann habe ich auch gesagt, ich bin auf den Kasten gehockt, habe gesagt, es geht nicht mehr.
Gibt es davon Videomaterial?
Nein, leider nicht. Wäre noch witzig.
Hey, aber ganz kurz, Leute, könnt ihr kurz erklären, was der Kastentest ist? Nicht jeder weiß, glaube ich, was der Kastentest ist. Beschreibt es mal in wenigen Worten.
Toll.
Ja, das ist so ein Beim Turnen gibt es ja so Kästen, also in der Turnhalle gibt es ja überall in jeder Schule so Turnkästen, die so mit verschiedenen Module aufgebaut sind. Und da nimmt man die oberen zwei Teile und über die muss man dann immer mit einer Berührung drauf, runter, auf der anderen Seite. Und ja, es ist.
Die Berührungen am Kasten werden gezählt. Genau. 90 Sekunden lang. Das ist ein bisschen der Maximaltest. Ja, und es klingt super einfach, aber bitte, Leute, macht es mal zu Hause nach. Probiert es mal.
Das und Cooper-Test war immer das Anstrengendste.
Und der Kasten ist ungefähr so hoch wie eben die Patellasehne.
Also wir fassen das jetzt einmal so zusammen. Du scheinst körperlich top in Form zu sein. Du hattest super Trainingstage in der Vorbereitung. Servicemann und Material passen und auch laut Magnus Wall steht einer neuen Saison nichts im Wege. Und diese neue Saison ist ja eine ganz besondere. Olympia steht an, die Olympischen Spiele in Mailand Cortina 2022. Hat es ja leider nicht geklappt mit einem Startplatz für Olympia. Heuer soll es klappen, oder?
Ja, hoffentlich. Hoffentlich klappt es. Aber ja, bis dahin ist ja interessant. In anderen Sportarten ist es ja so, dass du da gewisse Kriterien erfüllen musst, dass du dann dabei bist. Und dann weißt du, dass du dabei bist. Bei uns ist es ja so, du warst ja zwei Wochen davor erst, dass du dabei bist. Was auf der einen Seite gut ist, weil du hast jetzt noch einige Rennen bis dahin. Aber natürlich ist ein Druck da, aber ja, wie gesagt, das wissen wir und das gehört auch zum Skisport dazu, dass halt jedes Rennen einzeln für sich zählt und man sich darauf konzentrieren muss. Damals hat es leider nicht geklappt, weil ja, zu wenige Startplätze für den ÖSV, für alle Disziplinen und dann muss man halt schauen, wie man das umswitcht. Es wäre von der Leistung her im Riesentoller Verein, wäre es ausgegangen, aber gesamt leider nicht. Und ja, hoffentlich bin ich da heuer besser aufgestellt.
Du bist ja jetzt in einer ganz anderen Ausgangssituation und Mailand Cortina ist ja jetzt nochmal ganz was anderes als die letzten Olympischen Spiele, oder? Das muss ja wirklich, die Vorfreude muss ja riesig sein.
Ja, es ist sicher komplett was anderes. Es ist in der Nähe, es ist in Europa, wo es ist in Italien, wo der Skisport eine große Rolle spielt in der Region oder generell Wintersport auch. Und es ist sicher komplett was anderes wie in den asiatischen Ländern oder wie auch immer. Und ja, der Flair und das ganze olympische Feeling ist sicher wieder mega hoch.
Was mich noch interessieren würde, du hast gerade gesagt, in manchen Sportarten gibt es wirklich auch so Limits, wo man dann weiß, okay, man hat sich qualifiziert. Kommunizieren die Trainer gegenüber euch, dass sie sagen, okay, es braucht ein Podest oder so, oder lassen sie das immer offen, wirklich bis zum letzten Rennen?
Nein, die lassen das offen. Man, das weiß man ja, also früher da zum Beispiel in der Slalom-Mannschaft mit Benny Reich, Pranger, Matt, Herbst, wie es auch immer alle quasi.
Schönfelder,
ja. Hirscher, da hat man eigentlich gewusst, man muss eigentlich ein Weltcuprennen gewinnen, sonst ist man nicht dabei. Aber die Trainer kommunizieren uns das nicht so. Erstens, weil sie wissen, es bringt nichts, weil wir eh probieren, also unser Ziel vom Trainerteam, von uns Athleten ist ja immer, wir wollen Rennen gewinnen und Podestplätze rausfahren. Und das ist auch so kommuniziert, dass wir das wollen, aber nicht speziell für Olympia, sondern und die Aufstellung für Olympia passiert dann durch die Ergebnisse, was wir gefahren sind. Da wird aber nicht zusätzlich für Olympia noch mehr Druck draufgelegt oder geben, sondern es wird probiert, dass wir sportlich unsere Leistung so bringen können und wird tagtäglich daran gearbeitet, dass wir an dem Tag, wo es Rennen ist, das schaffen, weil eben Medien oder ihr nach Olympia fragt, so oder so, da müssen die Trainer nicht an- und nachfragen.
Nein, wir haben jetzt ganz nett bei dir nachgefragt. Aber bevor du dich jetzt dann bald auf den Weg machst und schaust, dass du dich für Olympia qualifizierst, darfst du dich bei uns beweisen?
Genau, bevor du dich für Olympia sportlich qualifizierst, musst du dich leider bei uns auch qualifizieren. Und zwar haben wir einen Olympia-Test vorbereitet. Das ist jetzt auch wieder eine neue Kategorie und zwar heißt die Skipedia.
Skipedia.
Wir testen dabei das Skiwissen, das Allgemeinwissen im Skibereich von unseren Gästen und Gästinnen. Und du bist heute der Erste, du bist unser Versuchskaninchen. Es ist schon wichtig. Also wenn du da jetzt keine Antwort richtig hast, Patrick, dann wird es für Olympia halt ein bisschen knapp, muss man jetzt auch mal sagen.
Aber was wir auch sagen müssen, Mona, wir hatten eine richtige Antwort von sechs.
Das hätten wir jetzt einfach weglassen können, die Information.
Nein, wir sind ja ehrlich und transparent. Ja. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Nervös?
Nein.
So ernst wird unser Skiquiz da genommen. Warst du, Patrick, wann Ski Alpin das erste Mal olympisch war?
Ja, weiß ich sogar.
Ey, schon Streber!
Ich glaube 1936.
Und wo?
War, wenn du die Zahn noch warst?
In Garmisch.
Okay, ey, schon Streber. Frage Nummer 2. Da ist ja der Riesendorlauf noch nicht olympisch gewesen. Wann ist der Riesendorlauf olympisch geworden? Aha, jetzt haben wir ihn.
Endlich.
Das weiß ich leider nicht.
1952 in Oslo.
Olympia in Cortina war ja schon einmal. Weißt du wann? Jetzt haben wir wieder.
Nein, weiß ich leider auch nicht.
Wir hätten es auch nicht gewusst.
1956. Ja, wir haben gegoogelt.
ChatGPT und Google machen es möglich.
Ja.
Auf welcher Piste findet denn der Riesenslalom statt, jetzt bei den anstehenden Olympischen Spielen?
Ja, auf der Stelvio in Bormio.
Bekannt für?
Dunkel, schlagig, eisig, unruhig und ewig lang.
Ja, eigentlich super für dich, oder?
Bist du schon mal gefahren?
Ich bin schon mal gefahren. Irgendwelche Fiesrennen halt.
Eine Frage habe ich vielleicht noch. Olympia in Cortina gab es ja 1956 schon.
Das ist jetzt die entscheidende Frage, würde
ja,
ich
genau.
sagen.
Ja, genau. Da gab es einen Dreifachsieg für Österreich. Wer hat da Gold, Silber und Bronze gewonnen? Also Gold könnte er vielleicht wissen.
Ja, das weiß ich sogar wirklich, der Toni Seiler.
Wissen wir Silber und Bronze auch noch? Schwierig.
Silber weiß ich auch noch, Andreas Molterer, aber Bronze weiß ich leider nicht mehr.
Aber können wir kurz festhalten, woher sind die ersten zwei, wisst ihr das?
Kitzbühel.
Ja.
Kitzbühler Wunderteam.
Da gibt es doch irgendwie ein spezielles Leitungswasser, so wie in Mellau. Bronze hat der Herr Schuster gewonnen. Die Jungs haben also in Cortina schon vorgelegt. Jetzt heißt es für euch nachziehen.
Ja, wir werden alles probieren und alles geben.
Patrick, wir haben jetzt zum Schluss noch einen Anschlag auf die Vor. Und zwar machen wir das immer so, dass uns die Gäste am Ende der Episode ein Lied auf die Ski-Q-Playlist setzen dürfen. Welches Lied fällt dir ein Lied ein, das du gerne auf der Playlist hättest? Du musst aber wissen, die ist dann wirklich öffentlich zugänglich.
Von der Ski-Q-Community an die Ski-Community.
Und ich hoffe sehr, dass du jetzt nicht auf den Schlagerbereich gehst, weil dafür ist eher die Marie zuständig. Wir müssen das irgendwie ein bisschen ausgleichen. Verstehst?
Ja, ich hätte schon... Ski-Twist, Handy Hintersee genommen. Aber
das nehmen wir.
Das nehmen wir.
Ja, da ist die Marie auch glücklich mit
und
dem.
Und Mona sowieso mit Handy Hintersee.
Ja, perfekt.
Gute aber Weise. Hörst du auch diese Musikrichtung privat?
Ja, teilweise schon, ja. Meine Musikrichtungen gehen in, also ich habe keine einzelne, sondern richtig quer durch.
Bevor wir jetzt dann leider zu einem Ende kommen, Patrick, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wie geht es denn jetzt weiter die nächsten Wochen?
Jetzt einmal erholen vor dem Camp in Chile, Jetlag verarbeiten.
Wieder schlafen.
Ja, gut schlafen wieder und dann wieder mit dem Conditraining starten nächste Woche und es stehen jetzt noch einige Termine an, die man jetzt vor Sölden noch abarbeiten muss, dass man dann wieder sich auf Skifahren konzentrieren kann und ja, dann gehen wir Gott sei Dank wieder Skifahren, Rennhangtraining am Söldner Rennhang. Und dann, das sind nur ein paar wenige Tage und dann ist eh schon Sölden.
Und wir sind mit dabei. Wir werden vor Ort die Daumen drücken, wünschen dir alles, alles Gute, viel, viel Glück. Danke auch euch wieder fürs Zuhören.
Aktiviert die Glocke.
bewertet uns, wenn es euch Spaß gemacht hat.
Und vor allem stellt auch eure Fragen oder slidet uns in die DMs, weil wir haben schon einige Nachrichten gekriegt. Auf die Nachrichten werden wir auch in den nächsten Episoden eingehen, dann, wenn wir mal wieder keinen Gast dabei haben. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit auch, Patrick. Ich glaube, deine Geschichte ist wirklich noch viel zu wenig erzählt worden. Und das, was du durchgemacht hast, aber auch, wie du die dann rauskämpft hast, ist einfach wirklich inspirierend. Und cool, dass wir da heute einiges davon ja auch besprochen haben und dass du so offen warst.
Ja, gerne. Und vielen Dank, dass ich da sein habe dürfen.
Wir haben zu danken. Wir hören uns nächste Woche wieder, Mona.
Für uns geht's weiter.
Ja, wir haben wieder eine spannende Reise vor uns. Und
das war ja übrigens unsere erste Dienstreise, unsere erste offizielle Ski Q Goes Mellau.
Und
schlechtere Orte.
Super schönes Bergpanorama. Wirklich schön die Fahrt hierher.
Und gutes Leitungswasser haben sie ja anscheinend auch noch. Und auch echt tolle Hotels, wie das Feel Good Hotel Sonne. In dem haben wir heute die Aufnahme gemacht und an der Stelle auch ein riesengroßes Dankeschön an das ganze Team rund um Sonne Mellau.
Für uns geht's weiter. Ski Q goes
Switzerland.
Ja, wir hören uns nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüssi.